bezüglich Burnout immer wieder Umfragen, die in der Ärzteschaft gemacht werden. Das Problem all dieser Daten ist, dass der Begriff Burnout an sich ein bisschen ein schwammiger ist, dass es hier unterschiedliche Fragebögen mit unterschiedlichen Kriterien gibt. Diese Befragungen zeigen in der Regel, dass bis zur Hälfte aller befragten Ärztinnen und Ärztinnen angibt, sich im Burnout zu fühlen oder sich zumindest massiv gefährdet zu fühlen.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Wir alle kennen Zeiten der Überforderung, ein zu viel an Verpflichtungen und Aufgaben. Das alles erzeugt ein Gefühl von Stress. Doch was genau versteckt sich hinter diesem Begriff? Und stimmt das Klischee, dass Ärzte und Ärztinnen besonders hohe Stresslevel aufweisen? Mein Name ist Alice Kment und ich möchte in der heutigen Folge der Podcast-Reihe Hörgang dem Phänomen Stress in der Ärzteschaft nachgehen. Mit meinen Gästen bespreche ich, wann zu viel Stress gesundheitsschädlich werden kann, wie man einem Burnout vorbeugt und welche Angebote es zum Stressmanagement gibt. Meine Gäste sind Professor Dr. Wolfgang Laluschek, Facharzt für Neurologie, und Professor Dr. Gerhard Blasche, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut. Herr Professor Laluschek, Ärzte und Ärztinnen sollten in sich ruhen und Souveränität ausstrahlen, um ihren Patienten ein Gefühl von Sicherheit und kompetenter Betreuung zu vermitteln. Doch wie ist es in puncto Stress tatsächlich um die Ärzteschaft bestellt? Sind Ärzte gestresster als andere Personen?
Gemäß den Daten, die uns vorliegen, und zwar weltweit und seit vielen Jahren, ist der Stresslevel von Ärztinnen und Ärzten signifikant höher als in der Allgemeinbevölkerung. Das zeigt sich an verschiedenen Markern, wie zum Beispiel Burnout-Raten, Depressionen oder auch ganz handfest an der Suizidrate.
Denken Sie, dass das daran liegt, dass die Awareness für das Phänomen Stress in unserer Gesellschaft generell gestiegen ist? Oder sind Ärzte einfach gestresster als die Normalbevölkerung?
Es ist vermutlich beides der Fall. Vor 40, 50 Jahren hat man sich dem Thema Stress wenig gewidmet. Da wurden bestehende Stressprobleme vermutlich häufig durch Alkohol oder Beruhigungsmittel gelöst oder halt verdrängt oder haben sich in dysfunktionalem Verhalten geäußert. Heutzutage gibt es doch mehr Aufmerksamkeit zu diesem Thema und die Schwelle, sich auch selbst Unterstützung zu holen oder Stress zu artikulieren, ist vermutlich geringer geworden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Ärztinnen und Ärzte heutzutage nicht unbedingt mit mehr Arbeit als früher konfrontiert sind, aber die Art der Arbeit und die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber früher deutlich geändert, und zwar auf eine Weise, dass sie durchaus signifikant mehr Stress verursachen können.
Herr Professor Blasche, wie sehen Sie das? Sind Ärzte gestresster als andere Menschen oder ist Stress ein gesamtgesellschaftliches Phänomen unserer Zeit?
Naja, Ärzte, vor allem Spitalsärzte, haben tatsächlich eine Reihe von Belastungen, die nicht alle Menschen im Berufsalltag haben. Das sind typischerweise jedenfalls mal die Nachtdienste. Aber das ist auch die größere Verantwortung, die man als Arzt hat. Da gibt's sozusagen das Gefühl, die Abteilung lastet auf den eigenen Schultern. Dann ist es schon so, dass in den letzten Jahren es zu einer gewissen Personalknappheit gekommen ist an den Krankenhäusern, auch mehr Patienten. Dadurch wird der Klinikalltag quasi schwieriger, herausfordernder, weil man nicht sich auf seine Patienten einstellen kann, sondern mitunter immer wieder einspringen muss. Ähnliches gilt auch für die Freizeitplanung, die dann leidet, weil man mitunter auch aus der Freizeit einspringen muss, weil die Personaldecke mitunter so gering ist. Das heißt, da gibt es schon eine Reihe von Faktoren, die sozusagen besonders den Stresspegel heben.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptstressoren, denen Ärzte und Ärztinnen in ihrem Berufsalltag ausgesetzt sind?
Naja, zusätzlich zu den Nachtdiensten eben die Zeitknappheit, die man hat. Es gab ja eine Reform der Ärztezeitgesetz, sodass man gesagt hat, man reduziert die Arbeitszeit auf 48 Stunden. Aber das hat nicht unbedingt zu den erwünschten Effekten geführt, sondern hat eher die Arbeit noch zusätzlich verdichtet. Das heißt, früher gab es da und dort vielleicht ein bisschen ruhigere Zeiten, die gibt es mittlerweile fast nirgendwo in einem Krankenhaus. Und eben diese Verantwortung, die man den Patienten gegenüber erbringen muss, wo die Fehlertoleranz eine geringere ist als vielleicht in anderen Berufen, wo auch der Anspruch sozusagen, es richtig zu machen, es können zu müssen, hoch ist, sodass in Summe einfach mehr Belastung überbleibt.
Herr Professor Laluschek, Sie selbst sind ja Neurologe, waren auch im Krankenhaus tätig. Wie haben Sie das erlebt? Was sind aus Ihrer Sicht typische Stressoren, denen Ärztinnen und Ärzte in der tagtäglichen Berufspraxis ausgesetzt sind?
Wenn Sie mich oder auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen fragen, werden Sie fast immer die Antwort hören, die Patientinnen und Patienten sind nicht das Problem. Denn das ist ja der Grund, warum ich und andere diesen Beruf gewählt haben. Wir wollen ja Menschen helfen. Das Problem sind Rahmenbedingungen, die wir vielleicht jetzt noch genauer besprechen können.
An welche Rahmenbedingungen denken Sie hier?
Die Belastungen durch Rahmenbedingungen sind vielfältig. Ich würde es so ausdrücken. Wenn ich gefragt werde von Organisationen, sei es im Medizinbereich oder auch im Wirtschaftsbereich, wie können wir Burnout vorbeugen? Könnten Sie uns ein Burnout-Seminar machen? Ist meine Antwort meistens die. Die Mehrzahl Ihrer Mitarbeitenden, und dazu zählen eben auch Ärztinnen und Ärzte, möchte eigentlich nur eines, sinnvoll und effizient arbeiten unter menschlichen Bedingungen. Und wenn das ermöglicht wird, dann braucht man keine Burnout-Präventionsseminare machen. Alle diese drei Bedingungen, nämlich sinnvoll, effizient und menschliche Bedingungen, sind im heutigen Medizinbetrieb immer stärker gefährdet. Wir haben schon vor 15 Jahren eine wienweite wissenschaftliche Studie zur Burnout-Prävention auf Intensivstationen durchgeführt. Bereits damals hat ein Drittel der Befragten angegeben, ich würde am liebsten kündigen. Diese Kolleginnen und Kollegen kündigen natürlich nicht alle, aber ich persönlich möchte nicht gerne von einem Anästhesisten narkotisiert werden, der eigentlich am liebsten kündigen möchte. Wir haben sehr detailliert in dieser Studie auch gefragt, was sind denn so die Hauptbelastungsfaktoren? Und es war wirklich so, dass die Patientinnen und Patienten selbst nirgendwo auf den vorderen Rängen aufgeschienen sind, sondern es waren die Rahmenbedingungen. Viele Ärztinnen und Ärzte haben angegeben, dass die Kommunikation innerhalb des Teams oder die Kooperation mit anderen Abteilungen und Stationen schlecht ist. Sehr viele Ärzte haben angegeben, dass sie selbst bereits mehrfach beruflich bewusst benachteiligt worden waren in ihrer Laufbahn. Es wurde häufig von Konflikten berichtet, von unklaren Zielen, von schwieriger Kooperation mit den anderen Berufsgruppen, von überbordender Bürokratie, von einem Gefühl, viele Aufgaben machen zu müssen, die nicht direkt der eigentlichen ärztlichen Aufgabe dienen. Und natürlich auch der Workload selbst, der bei Ärztinnen und Ärzten häufig ein sehr hoher ist. Dazu kommen auch starke emotionale Belastungen, weil wir Ärztinnen und Ärzte ja ständig mit kranken Menschen konfrontiert sind. Das ist natürlich Teil des Berufs, aber Menschen sterben zu sehen, Menschen sehr leiden zu sehen, die Schicksale mitzuerleben, um Leben zu kämpfen und am Ende manchmal erfolglos zu sein, sich selbst hilflos zu fühlen angesichts unheilbarer Erkrankungen oder schwer belasteter Patientinnen und Patienten, ist einfach eine emotionale Bedingung unseres Berufs, die eine besondere Belastung darstellt, wenn das über viele Jahre und tagtäglich stattfindet. Und das Ganze, und das ist jetzt ganz wichtig, in einem Strom, den viele meiner Kolleginnen und Kollegen als nicht beeinflussbar erleben. Und das ist ein ganz großer Faktor dabei. Ich selbst arbeite mittlerweile unter Bedingungen, die ich wirklich sehr frei und selbst bestimmen kann und genieße das jeden Tag. Und ich sage immer, meine Patienten und Patientinnen mögen mich und ich mag sie. Das geht auch viele Jahre sehr, sehr gut unter Bedingungen, die man selbst so gestalten kann, wie man sie als angemessen, als sinnvoll und auch als gesundheitsfördernd, sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch so für sich selbst erlebt. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen müssen aber unter Bedingungen arbeiten, die sie als krankmachend für sich selbst und die Patientinnen und Patienten erleben, unter Bedingungen arbeiten, die sie oft als nicht angemessen empfinden, die sie aber gleichzeitig nicht beeinflussen können. Und dieser psychologische Faktor der Freiwilligkeit und der Selbstgestaltung beziehungsweise der mangelnden Beeinflussbarkeit spielt hier eine ganz große Rolle bei der Verarbeitung von mit unserem Beruf einhergehenden Belastungen.
Sie haben den Faktor der Einflussnahme erwähnt. Impliziert das, dass Ärzte, die in einem Angestelltenverhältnis, zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeiten, höhere Stresslevel aufweisen als ein selbstständiger Arzt in einer niedergelassenen Praxis?
Ein selbstständiger Arzt in einer niedergelassenen Praxis, hier würde ich differenzieren zwischen Ärzten mit Kassenverträgen und ohne. Sobald ich mit den großen Kassen Verträge habe, bin ich deren Bedingungen auch ausgesetzt. Natürlich gibt es gute Gründe, einen Kassenvertrag zu haben. Er bietet eine hohe Sicherheit. Ich habe sozusagen auf jeden Fall genügend Patientinnen und Patienten. Aber er geht eben auch mit Bedingungen einher, die man mit dem Begriff Fließbandmedizin, glaube ich, gut charakterisieren kann. Und ich bin überzeugt, kein einziger meiner Kolleginnen und Kollegen möchte Fließbandmedizin betreiben. Deswegen studieren wir nicht dieses Fach, deswegen ergreifen wir nicht diesen Beruf. Aber viele kommen einfach in ein Fahrwasser, wo sie glauben, nichts anderes machen zu können. Und insofern möchte ich die Belastungen im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich nicht unbedingt sozusagen gegeneinander ausspielen. Im Krankenhaus ist der Schwerpunkt der Belastungen vermutlich ein bisschen woanders als im niedergelassenen Bereich, weil man ja im Krankenhaus sehr, sehr viele Schnittflächen hat mit anderen Berufsgruppen, mit anderen Abteilungen, mit anderen Fachgebieten. Man hat auch eine Hierarchie, der man mitunter eben auch ausgeliefert sein kann, wenn die Führungspersonen nicht gut sind.
Sie haben von Burnout-Prävention gesprochen. Gibt es von Stress zu Burnout zu Depression eine lineare Entwicklung oder gibt es noch andere stressbezogene Erkrankungen?
Wenn man Burnout als stressbezogene Erkrankung definieren will, und ich kann dann vielleicht noch sagen, warum ich es mittlerweile ein bisschen anders sehe, aber dann ist Burnout sicher nur eine von vielen stressbedingten möglichen Symptomen und Erkrankungen, weil jeder von uns hat unterschiedliche Achillesfersen. Manche kriegen halt einen Herzinfarkt oder ein Magengeschwür oder haben ständige Infekte oder andere Probleme. Und manche reagieren eher auf der psychischen Ebene, dann eben mit einem Burnout oder einer depressiven Verstimmung, Angststörungen und Ähnlichem. Also Burnout und Depression sind nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie sich Stress äußern kann. Es ist, weil Sie gesagt haben, lineare Entwicklung. Nun, ich denke, nichts in unserem Leben ist ganz linear. Es gibt dann doch immer wieder in unserem Leben Situationen, wo mehrere Belastungen gleichzeitig zusammenkommen, die ein bisschen unvorhersehbar sind, wo es uns dann zu schleudern beginnt. Und daher kann eine solche Entwicklung durchaus auch von Brüchen gekennzeichnet sein.
Sie haben vorhin eine Studie erwähnt, an der Sie beteiligt waren. Wie ist denn generell der Stand der Stressforschung in Österreich? Welche Daten haben wir? Gibt es Zahlen zur Inzidenz von stressbezogenen Erkrankungen in der Ärzteschaft in Österreich?
Es gibt bezüglich Burnout immer wieder Umfragen, die in der Ärzteschaft gemacht werden. Das Problem all dieser Daten ist, dass der Begriff Burnout an sich ein bisschen ein schwammiger ist, dass es hier unterschiedliche Fragebögen mit unterschiedlichen Kriterien gibt. Diese Befragungen zeigen in der Regel, dass bis zur Hälfte aller befragten Ärztinnen und Ärztinnen angibt, sich im Burnout zu fühlen oder sich zumindest massiv gefährdet zu fühlen. Ein gutes Drittel gibt an, chronische Schlafstörungen zu haben, andere körperliche Symptome. In Studien zeigen sich bis zur Hälfte von Ärztinnen und Ärzten mit manifesten depressiven Symptomen. Das sind jetzt lauter Ärztinnen und Ärzte, die natürlich jetzt nicht alle in den Krankenstand gehen, aber die in diesem Zustand arbeiten. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch erwähnen. Aus diesem Grund finde ich es ganz wichtig zu betonen, dass Burnout, so gravierend die Auswirkungen für den oder die Einzelnen sein können, kein reines Problem der Ärzteschaft oder einer bestimmten Berufsgruppe ist, sondern es hat massive Auswirkungen auf die Qualität der Patientenversorgung. Das heißt, es ist ein Problem, das mit nachweislichen, massiven, negativen Folgen für eine hochqualitative Patientenversorgung einhergeht. Wir wissen zum Beispiel, dass auf Intensivstationen, wo die Ärzte stärker Burnout gefährdet sind, die Patientinnen und Patienten signifikant länger in tiefer Sedierung gelassen werden, mit all den damit einhergehenden gravierenden Folgen. Warum ist das so? Ein tief sedierter Patient ist für den Anästhesisten leichter zu managen als ein Patient, der nur oberflächlich sediert ist, die ganze menschliche Zuwendung leidet. Jeder Arzt trifft im Laufe des Tages hunderte Mikroentscheidungen. Und all diese Mikroentscheidungen, wie lange widme ich mich einem Patienten? Schon wenn ich ein Gespräch 10 Sekunden länger führe, kann ich eine entscheidende Information bekommen. All diese Entscheidungen leiden massiv, wenn Ärztinnen und Ärzte höher Burnout gefährdet sind. Und deswegen ist es ein Problem im Krankenhaus meiner Meinung nach nicht der einzelnen Ärztinnen und Ärzte, sondern der Spitalserhalter. Und das Problem im niedergelassenen Bereich würde dann die Kassen zum Beispiel betreffen, mit denen diese Ärzte Verträge haben.
Herr Professor Blasche, ich würde gern mit Ihnen den Begriff Stress noch ein wenig schärfen. Ist Stress eigentlich gleich Stress? Oder muss man zwischen positivem und negativem Stress unterscheiden?
Na, vielleicht zunächst einmal, wovon sprechen wir? Wir sprechen von Arbeitsbedingungen, also die sozusagen mehr oder weniger belastend sein können und eben im Bereich der Krankenhausärzte mitunter schon ungünstig sind, das heißt Stress auslösen. Und ja, es gibt Unterschiede. Grundsätzlich gilt, wir Menschen brauchen Herausforderungen, damit wir sozusagen unser Selbstwert, unsere psychische Stärke erhalten können. Wenn man keine Herausforderungen hat, dann sozusagen verliert man irgendwie seine Fertigkeiten, seine Fähigkeiten. Allerdings kann es des Guten zu viel werden und vor allem dann, wenn ich keine Kontrolle mehr über die Situation habe, wenn ich sie nicht mehr handhaben kann, dann wird sozusagen ein Eustress, eine Herausforderung, die noch zu meistern ist, zu einem Distress, wo mich einfach etwas überfordert oder gegen den Strich geht, ohne dass ich etwas dazu beitragen kann.
Wann sollte man nun aufmerksam werden? Wie merkt man ein zu viel an Stress? Wie kann man das diagnostizieren? Und mit welchen Beschwerden kommen Ärzte häufig zu Ihnen in die Praxis?
Naja, auf der subjektiven Ebene manifestiert sich einmal in einem Gefühl der Überforderung, der Irritation, vielleicht auch zu einer gewissen Ängstlichkeit oder jedenfalls ein Gefühl, mich überfordern, mich bedrohen die Dinge. Es kann sich auswirken auf die Fähigkeit abzuschalten. Das heißt, ich kann dann nach der Arbeit nicht mehr innerlich zur Ruhe kommen. Und das wirkt sich dann auch auf den Schlaf aus, sodass man dann mitunter Ein- oder Durchschlafstörungen entwickeln kann. Zusätzlich erhöht sich auch die Krankheitsanfälligkeit auf verschiedenen Ebenen. Und biologisch, manifestiert sich es halt in einer höheren Ausschüttung von Stresshormonen, die ja letztlich das Problem sind. Das heißt, es führt zu erhöhtem Blutdruck und Ähnlichem.
Was sind denn die Haupterkrankungen, die aus Ihrer Erfahrung heraus auf Stress zurückzuführen sind?
Naja, auf der körperlichen Ebene typischerweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der psychischen Ebene einfach ein größeres Risiko, Depressionen, Ängste, auch Burnout zu entwickeln, also sozusagen psychisch zu erkranken. Und das ist irgendwie ein fließender Übergang von sich unwohl fühlen, sich gestresst fühlen, bis hin zu einem sozusagen voll entwickelten Burnout.
Können Sie uns ein paar Zahlen nennen? Wie oft tritt denn Depression oder Burnout bei Ärzten auf?
International sieht man aus amerikanischen Studien, dass die Burnout-Inzidenz Prävalenz bei Ärzten höher ist und auch mehr zugenommen hat als in der allgemeinen Bevölkerung. Auch in Österreich sieht man Ähnliches. Da gibt es eine Studie, die ein bisschen älter ist, bei Spitalsärzten in Wien, Niederösterreich, Burgenland. Da war die Inzidenz so bei 24%, also Prävalenz. 24% hatten erhöhte Erschöpfungswerte. Also es ist irgendwo, je nach Definition, schwer einzuordnen, aber irgendwo jedenfalls deutlich über 20, vielleicht sogar bis 30% leiden jedenfalls an erhöhten Erschöpfungswerten.
An Sie, Herr Professor Laloschek, die Frage, gibt es Stellen, an die sich Ärzte wenden können? Intramoral, extramoral, wie wird überhaupt mit diesem Problem umgegangen?
Wie diesem Problem begegnet wird, ich bin jetzt ein bisschen drastisch, ist mit Art von Feigenblättern. Es werden natürlich, gibt es in Krankenhäusern mittlerweile Anlaufstellen, psychologische Beratungsstellen. Nur erstens, ganz viele der Burnout-Probleme haben mit Führungspersonen zu tun. Das wird es mir schwer machen, eine intramurale Beratungsstelle aufzusuchen, weil ich ja ständig Sorge habe, wird das weitergetragen, erfährt das jemand in der Organisation, habe ich dann vielleicht Nachteile. Außerdem kann man, darf man und kann man das Problem der Burnout-Gefährdung nicht nur auf die einzelne Person abwälzen, weil, wie schon gesagt, es sehr häufig Systembedingungen sind. Und ja, natürlich ist es gut, wenn es psychologische Beratungsstellen gibt und Anlaufstellen und von mir aus, wenn es Qigong und Entspannungsseminare gibt. Aber das ist, wenn das dann ein Argument eines Krankenhauses sein soll, wir tun ja eh etwas gegen Burnout, dann ist das eigentlich zynisch.
Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig?
Es gibt ganz klare, evidenzbasierte Maßnahmen zur Burnout-Prävention. Man kann historisch vielleicht so sagen, in den 90er Jahren kamen die ersten großen Studien über die massive Burnout-Gefährdung von Ärztinnen und Ärzten. Dann kamen die Studien über die Faktoren, die diese Burnout-Gefährdung verursachen. Und dann kamen hochklassige Studien, wie in Organisationen, Krankenhäusern zum Beispiel, effektiv Burnout reduziert werden kann. Das heißt, es gibt nicht nur Evidenz zu Burnout, sondern es gibt evidenzbasierte Burnout-Prävention in Organisationen. Und diese wird nicht umgesetzt und das halte ich für absolut fahrlässig.
Welche Maßnahmen zur Burnout-Prävention kann man sich nun konkret vorstellen?
Die Maßnahmen, ich sage mal so, ich habe schon vorhin gesagt, Burnout ist für mich nicht unbedingt nur eine Krankheit. Ja, natürlich geht es mit krankheitsspezifischen Symptomen einher, aber auf der Einzelebene würde ich Burnout mittlerweile als eine Entwicklungskrise bezeichnen. Etwas in diesem Menschen möchte sich entwickeln, möchte sich entfalten, kann aber nicht. Und das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Blume am Blühen hindern, die wird eingehen. Und auf der Organisationsebene sprechen wir muss man analog von einem Thema der Organisationsentwicklung sprechen und nicht davon, Burnout-Seminare für einzelne Ärztinnen und Ärzte anzubieten. Ja, das kann man da begleitend auch machen. Aber die wesentlichen Themen sind Führungsthemen, die wesentlichen Themen sind Gerechtigkeit, sind gute Kooperation, und zwar innerhalb von Abteilungen und mit anderen Abteilungen, überbordende Bürokratie, Zusammenhaltsgefühl, Teamgeist, und solche Sachen. Und das kann man nur auf einer Organisationsentwicklungsebene lösen. Und das findet nicht statt.
Sie leiten ja auch das Gesundheitszentrum The Tree. Was wird dort gemacht und was ist die Idee dahinter?
Der Grundgedanke, dieses Zentrum zu gründen, gemeinsam mit befreundeten Ärztinnen, Ärzten und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und auch Menschen, die sich mit Stress beschäftigen, Entspannungstraining und Ähnlichem, war, dass wir unseren Patientinnen und Patienten eine umfassende Betreuung anbieten können, die unserer Meinung nach gerade Themen im psychischen und Stressbereich erfordern. Das führt dazu, dass wir interdisziplinär arbeiten können. Manchmal brauchen, angenommen, jemand kommt mit Burnout zu uns, dann braucht es manchmal stärker den medizinischen Part. Wir müssen vielleicht Befunde erheben, manchmal auch Medikamente verwenden. Aber in vielen Fällen braucht es doch stärker den Entwicklungsaspekt für diesen Menschen. Das kann ein Coaching sein oder eine psychotherapeutische Unterstützung. Natürlich auch die Kenntnis von Entspannungsmaßnahmen. Und daher bin ich wirklich glücklich, mittlerweile in einem Setting arbeiten zu können, in dem ich meinen Beruf auf eine Weise ausüben kann, wie ich ihn auch als richtig verstehe.
Herr Professor Blaschitz, Sie haben vorhin internationale Daten erwähnt. Was kommt Ihnen da in den Sinn? Wo wurde zu diesem Thema bereits geforscht und was ist davon relevant?
Naja, sehr viel Forschung gab es in der Mayo Clinic aus den USA, die sich der Sache angenommen haben. Und das ist der springende Punkt, dass man die Sache auch benennt, wahrnimmt und der sozusagen proaktiv entgegentritt. Und das machen die, die haben ein relativ ausgeklügeltes Konzept, sodass sie nicht die Augen verschließen und einfach zuschauen, wie Ärzte entweder krank werden oder sozusagen sich andere Jobs nehmen, sondern dass man schaut, dass die Arbeitsbedingungen im Krankenhausbereich so weit als möglich auch gesund bleiben. Und da ist doch einiges an sozusagen Engagement von seitens auch des Krankenhausbetreibers oder wer auch immer erforderlich, damit das auch passieren kann.
Sind Ihnen Beispiele aus Österreich bekannt, wo diese Forschungsergebnisse bereits umgesetzt werden?
Eigentlich nein, muss ich sagen. Es gibt vereinzelt eben diese Zahlen über Burnout. Es gibt auf der MedUni schon eine arbeitspsychologische Abteilung, allerdings die ist auch relativ klein für ein sehr großes Haus und vielleicht auch nicht ganz so präsent für die Ärzteschaft, dass die immer auch entsprechend wahrgenommen werden würde. Das heißt, ich sehe da tatsächlich ein Stück ein bisschen ein Manko. Ich denke, dass tatsächlich Ärzte auch sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, aufgrund ihres eigenen Anspruchs an sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Insofern wäre es gut, sozusagen das möglichst niederschwellig zu gestalten, sodass man sich nicht schämen muss, als Arzt dann auch Hilfe zu suchen, wenn es das braucht.
Das klingt ein wenig, als wäre Stressbelastung bei Ärzten Privatsache des jeweiligen Arztes. Ist das so? Beziehungsweise, was kann ich als Arzt tun, wenn ich spüre, dass mein Stresslevel ein normales Ausmaß übersteigt?
Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass man oft das Gefühl hat, es liegt nur an einem und alle anderen haben das Problem nicht. Insofern braucht es diese sozusagen proaktive Information, dass man sagt, das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern ein organisatorisches Problem. Auf der Ebene der einzelnen Ärzte ist es deswegen wichtig, auch sich auszutauschen, damit man feststellt, naja, das hat nicht nur ich dieses Problem, sondern das haben meine Kollegen, Kolleginnen ebenso. Das allein schon erleichtert die Situation ein bisschen, wenn man feststellt, es ist nicht sozusagen meine Schwäche, die da sozusagen dabei beiträgt.
Wo sehen Sie denn die Zukunft der Stressforschung in Österreich? Was wären wichtige Forschungsfragen, die man behandeln sollte?
Vielleicht noch ergänzend, es gibt ja sehr wohl auch aktive Stressforschung von Urs Natter auf der Medizin, also auf der Universität Wien. Allerdings betrifft das mehr die Grundlagenforschung, die hilft uns sozusagen in der Praxis weniger weiter. Also da braucht es Forschung zum Thema Arbeitsbedingungen. Da gibt es immer wieder neue Herausforderungen, zuletzt jetzt die Digitalisierung, mit der wir erst lernen müssen, umzugehen. Aber auch im Bereich vom individuellen Umgang mit Stress. Und da gibt es durchaus, sagen, vielleicht immer wieder auch neue Möglichkeiten, die sich ergeben, die man auch beurteilen und weitergeben müsste.
Herr Professor Laluschek, in Deutschland gibt es seit 12 Jahren das Institut für Stressmedizin. Sie haben ja schon angedeutet, in Österreich passiert hier recht wenig. Gibt es Ansätze, gibt es Initiativen in Österreich, um dem Phänomen Stress besser zu begegnen?
Muss man einerseits ein bisschen aufpassen, gerade im Bereich Stress. Stress ist so ein bisschen auch ein beliebiges Wort. Es gibt hier natürlich viele ökonomisch orientierte Institute, die mehr oder weniger erweiterte Wirtschaftsinstitute sind, die mit dem Thema Stress primär Geld verdienen wollen. Aber auf der wissenschaftlichen Ebene oder auch auf einer Ebene, wo sich es nicht primär darum dreht, dass man jetzt auch damit gutes Geld verdienen kann, sondern dass man Menschen umfassend helfen kann, gibt es einerseits nach meinem Wissen relativ wenig. Es sind dann meistens doch persönliche Empfehlungen, auf die man zurückkommen muss. Und es ist auch so, dass es uns aber nicht unbedingt an Daten mangelt. Wir wissen, dass Ärztinnen und Ärzte hoch und höchst belastet sind seit vielen Jahren. Aber wenn aus Daten so gar keine Konsequenz folgt, ja, dann nutzt uns die nächste Studie auch nichts.
Welche Konsequenzen würden Sie ziehen?
Also auf der Organisationsebene müsste man viel, viel intensiver Teamentwicklungen, Organisationsentwicklungen machen. Man müsste vor allem auch einmal das Personal fragen, was sind denn aus Ihrer Sicht hier die wesentlichsten Belastungsfaktoren? Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Verbesserungsmaßnahmen? Wir haben seinerzeit über fast 200 Personen auf Intensivstationen mit Coachings über ein halbes Jahr betreut. Wir haben mit den Teams gearbeitet. Wir haben das Wissen über sinnvolle Verbesserung aus den Teams genutzt. Wir sind nicht als externe Consulting-Firma gekommen, das ist ja das nächste Unding, die dann großartig feststellt, was jetzt alles zu verändern sind, sondern am besten wissen ja die Menschen, die dort arbeiten, was wichtig wäre, um die Zustände zu verbessern. Und das kann und müsste man kanalisieren. Ich habe übrigens noch nie erlebt, dass hier einfach nur kommt, wir brauchen einfach mehr Personal, sondern die Menschen wissen schon, dass was möglich ist und was nicht. Aber es geht einfach um Maßnahmen der Kooperation, Förderung sinnvoller Abläufe und Prozesse, Führungsverhalten etc. etc. Und das kann man wunderbar mit Abteilungen, mit Teams oder auch mit ganzen Krankenhäusern machen. Und das müsste auf dieser Ebene gemacht werden. Für die einzelne Person würde ich eine große Überschrift sehen und die würde ich nennen Reflexion. Weil unser Leben ist für uns unvorhersagbar. Wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Wir haben es auch noch nicht geübt. Wir leben jede Situation zum ersten Mal durch. Und früher die Seefahrer auf hoher See, als es noch kein Radar gab, die mussten immer wieder den Sextanten auspacken und sich an den Sternen orientieren. Und auch jeder einzelne Mensch ist gut beraten, immer wieder seinen persönlichen Sextanten auszupacken und sich an seinen Sternen zu orientieren. Und das ist Reflexion. Und wenn ich in meinem Leben immer wieder Möglichkeiten zur Reflexion eingebaut habe, das muss ja jetzt nicht immer gleich eine Psychotherapie sein, das kann ein Gespräch mit einem guten Freund sein, das kann eine Auszeit sein, das kann eine lange Wanderung oder was auch immer sein, aber wo ich ein bisschen darüber nachdenke, wie geht's mir eigentlich, was wäre wichtig zu ändern, wo möchte ich hin, bin ich am richtigen Weg und so weiter. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Burnout-Prävention. Und da folgen dann natürlich andere mögliche konkrete Maßnahmen. Ich kann schauen, wie kann ich mich besser entspannen, wie kann ich vielleicht mit bestimmten Stressoren in meiner Praxis oder in meinem Umfeld besser umgehen, wo möchte ich mir Unterstützung holen, wo brauche ich vielleicht mehr Personal in meiner Ordination? Möchte ich diesen Weg weitergehen? Möchte ich ihn anders gehen? Und natürlich kann ich mir auch Techniken und Methoden zum Stressmanagement aneignen. Aber die große Überschrift meiner Meinung nach ist Reflexion. Das heißt, wir haben einen Verstand und diesen Verstand sollten wir nutzen zur Gestaltung des eigenen Lebensweges. Und das ist das Allerwichtigste.
Stichwort Resilienz. Wie kann ich meine Resilienz stärken?
Ich habe kürzlich eine kurze Videobotschaft vom 87-jährigen Anthony Hopkins, dem Schauspieler, gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Er hat nach vielen Problemen, er war bis vor 47 Jahren noch schwerer Alkoholiker und gibt das offen zu und ist seit 47 Jahren trocken, bezeichnet sich immer noch als trockenen Alkoholiker. Und es hat ja irgendwie eine tolle Erscheinung. Und er hat gesagt, in dieser Welt von Stress, Missgunst, Hass, Neid und Benachteiligung möchte er den Menschen drei Dinge mitgeben. Be kind to yourself. If you have a problem, talk to someone and don't give up. Und das fand ich sehr berührend. Und ich würde sagen, wenn Sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, sich in einer Situation wiederfinden, die Sie als nicht mehr beeinflussbar erleben, wenn Sie merken, dass Ihnen immer mehr der Mut zum Leben abgeht, dass Sie immer wieder erschöpft sind, schauen Sie, dass Sie mit jemandem darüber sprechen. Ob das jetzt eine Freundin, ein Freund, Ihre Partnerin, Ihr Partner oder jemand professioneller ist, das dürfen Sie selbst entscheiden. Im Bekanntenkreis hat man manchmal das Problem, dass man sofort gute Ratschläge bekommt. Und das ist nicht immer das Beste, weil zuerst braucht man mal jemand, der einem zuhört und der einem das Gefühl gibt, wie auch immer die Situation ist und wo auch immer der Weg hingeht, ich bin für dich oder ich bin für sie da. Das brauchen auch unsere Patientinnen und Patienten, auch in Situationen, die nicht gleich lösbar sind. Und wenn ich so spontan gefragt werde, eine Take-Home-Message, das Erste, was mir eingefallen ist, es gibt ein Leben vor dem Tod.
Gibt es Zahlen zu Krankenstandstagen und zur Suizidalität bei Ärzten?
Die Krankenstandstage, zumindest in den deutschsprachigen Ländern, wird aber auch woanders so sein, von Ärztinnen und Ärzten sind etwas höher als in der Allgemeinbevölkerung. Wir wissen seit langem, dass eigentlich auch weltweit die Suizidrate von Ärztinnen und Ärzten höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Bei männlichen Ärzten ist dieser Unterschied nicht in allen Studien signifikant, was vermutlich auch etwas damit zu tun hat, dass die Suizidrate bei Männern dreimal so hoch ist wie bei Frauen und es daher statistisch nicht so einfach nachweisbar ist. Bei Ärztinnen ist die Suizidrate gemäß neuen Studien um das 1,5- bis 2-fache höher als in der Allgemeinbevölkerung. Und wenn wir bei diesem Thema sind, von solchen endgültigen Entscheidungen, dann möchte ich dazu sagen, es gibt kein Problem, das nicht durch Entwicklung gelöst werden kann. Wenn also jemand Gedanken des Lebensüberdrusses hat, bitte wenden Sie sich an jemanden anderen, sprechen Sie darüber. Es werden sich Entwicklungen finden lassen.
Abschließende Frage: Was sind die besten Strategien, um Stress als Arzt zu begegnen, Herr Professor Blasche?
Na, das eine ist, denke ich, darüber sprechen, dass er nicht nur mit sich alleine die Dinge ausmachen, sondern mit anderen reden. Da kommt man dann drauf, dass es eben mitunter nicht das selber da sozusagen ein Problem des der eigenen Person ist, sondern ein Problem, das weitere Kreise zieht. Das entlastet schon einmal. Und das Zweite ist bewusst sich Auszeiten nehmen. Das fängt von der Arbeitspause an. Da tun sich Ärzte tatsächlich schwerer als andere Berufsgruppen. Aber allein das hilft nachweislich, um den Stresspegel zu senken, bis hin zur Erholung in der Freizeit, also am Tagesrand, an freien Tagen, um hier Dinge zu tun, die einem wirklich entlasten oder auch Freude bereiten. Das sind jedenfalls die Dinge, die einem am besten entlasten und erholen, sind die Dinge, die am meisten Freude bereiten im Grunde.
Meine Herren, danke vielmals für das Gespräch.
Bitte gerne.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.